NDR 1 Niedersachsen. Stars am Sonntag.
Heute mit Carsten Thiele und mein Gast ist heute der Schauspieler Florian David Fitz. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo, vielen Dank.
Sie sind aber nicht nur Schauspieler.
Soll ich dir mal raustun, weil der knurrt wahrscheinlich an seinem Ohr rum.
Wer ist denn das?
Das ist mein Hund.
Ja, wie heißt der?
Elmo.
Der Elmo kann ruhig drin bleiben. Stört nicht. Nicht nur Schauspieler, ne? Drehbuchautor, Regisseur, Sänger. Gibt es irgendwas, was Sie nicht können?
Einiges, vieles.
Zum Beispiel?
Man darf mir keinen Ball vor die Füße legen.
Sie sind in München geboren, leben auch dort. Wir führen unser Gespräch hoch im Norden. Verbinden Sie irgendwas mit Norddeutschland auch?
Ich verbinde vor allem den Akzent damit und den mag ich sehr gern.
Mehr über Florian David Fitz erfahren Sie in dieser Stunde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag mit NDR 1 Niedersachsen. Heute spreche ich mit dem Schauspieler Florian David Fitz, den Sie in den letzten Jahren vor allem aus dem Kino kennen. Vincent Villemeer war der große Überraschungserfolg im Jahr 2010. Dann ging es weiter unter anderem mit Jesus liebt mich, Der geilste Tag. Letztes Jahr dann Willkommen bei den Hartmanns, die Flüchtlingskomödie, die über 3 Millionen Zuschauer hatte. Wann ging es bei Ihnen los mit dem Berufswunsch? Haben Sie schon als Kind Theater gespielt oder zu Hause irgendwo im Keller?
Also grundsätzlich hatte ich das schon sehr, sehr früh. Ich bin in eine Familie reingewachsen, wo das so ein bisschen immer Thema war. Aber so ein richtiger Berufswunsch war das nicht. Also hat mich immer interessiert. Ich habe selber in der Schule so eine Theater-AG gegründet, solche Sachen. Aber ich habe auch sehr gern gemalt, also es war immer noch sehr unterschiedlich.
Ihre Eltern hatten ja ein Hotel in München. Hatte man dann doch einige Freiheiten dadurch, dass die Eltern ja so einen tollen Job auch hatten, oder nicht?
Ich hatte sehr, sehr viel Freiheiten. Es lag auch daran, dass die natürlich auch sehr viel arbeiten mussten. Also da gab es immer die Prämisse, dass mittags alle zusammen waren und dann musste jemand schon wieder ins Hotel rein. Also ich habe das sehr genossen und manchmal habe ich das Gefühl, heutzutage guckt man so nach den Kindern, dass diese Freiräume vielleicht so ein bisschen verschwinden.
Ihre Schwester hat das Hotel dann übernommen. Sie hat das nie gereizt?
Ich finde es einen total schönen Beruf, vor allem weil es kein so großes Hotel ist und dadurch der Beruf so ein bisschen mehr unterschiedliche Funktionen mit sich bringt, als wenn man in so einem ganz großen Haus ist, wo man halt eine Funktion nur ausführt. Und ist eigentlich schon ein schöner Beruf, aber nein, meine Schwester ist da viel, viel geeigneter und mein Schwager macht das ganz toll.
Sie sind dann nach dem Abi rüber in die USA für Ihre Schauspielausbildung. Warum dort? Man kann das ja auch in Deutschland tun.
Da ging es, glaube ich, erst ums Auslandsjahr und das Abenteuer, irgendwo ins Ausland zu gehen. Und dann haben tatsächlich eher meine Eltern gesagt, pass auf, wenn du ins Ausland gehst, dann mach lieber irgendwas Sinnvolles und dann guck doch, ob du Talent hast. Also wenn du mal Schauspieler oder sowas werden möchtest, dann probier dich da aus, dieses eine Jahr. Und aus dem einen Jahr sind dann 5 geworden.
Aber Schauspielschule und dann noch in den USA, muss das tierisch teuer sein.
Ja, also das war nicht billig. Das muss meine Eltern zahlen, das stimmt.
Was Florian David Fitz in den USA gelernt hat und wie es dann richtig losging mit der Schauspielerei, hören Sie gleich bei uns. Florian David Fitz ist heute mein Gast und wenn ich die Gelegenheit habe, Schauspieler zu interviewen, dann frage ich eigentlich immer nach der Ausbildung, die Sie gehabt haben. Sie sind in die USA gegangen, nach Boston, ans Boston Conservatory. Das war so eine Art Rundum-Ausbildung, da ging es nicht nur um Schauspiel.
Das Schöne am Konservatorium war oder ist, dass es auch Musik als Zweig hat und ich halt immer eine große Affinität zu Musik hatte und dann bei den Musikern, bei den Orchestermusikern Kurse belegen konnte und Harmonielehre und Komposition und sowas. Und das hat mir sehr gut gefallen damals.
Aber als Sie zurück nach Deutschland gekommen sind, ja eigentlich fertig ausgebildet, haben Sie trotzdem noch Privatunterricht genommen. Haben Sie sich nicht fertig gefühlt?
Ganz genau, also das ist vollkommen richtig ausgedrückt. Dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Sachen gemacht habe, hatte ich nicht das Gefühl, ich bin Schauspieler. Und bin dann über Umwege zu einer Schauspiellehrerin gekommen, die ganz toll war, Helga Engel. Da schließt sich der Kreis, da waren wir dann auf dem Speicher im Hotel meiner Eltern und da habe ich dann quasi meine Schauspielausbildung nochmal bekommen. Also es ist was anderes, ob man im Gruppenunterricht ist, wo man sich so, wenn man einigermaßen was auf dem Kasten hat, ein bisschen durchlavieren kann. Aber beim Schauspiel muss man sich schon auch ein bisschen mit seinen eigenen Sachen auseinandersetzen und das ging dann allein besser, da konnte ich mich nicht verziehen.
Was hat die noch aus Ihnen rausgeholt? So oben auf dem Dachboden? Sind Sie da irgendwie an die Grenze gegangen oder über die Grenze?
Definitiv, ja. Also es ist ja immer so ein bisschen Psycho, so ein Schauspielunterricht. Und da muss man ja auch irgendwie eine Balance halten. Ich glaube, ich habe mich in der Zeit auch einfach verändert. Man wird halt ein bisschen dünnhäutiger mit dem Beruf. Und das ist ja wichtig, ja, weil das ist ja von uns gewollt, dass wir in der Situation dünnhäutig sind und uns berühren lassen. Und dann geht es darum, dass man eine Fantasie ausbildet und sich Dinge vorstellen kann und Lebenssituationen, in die man selber nie kommen würde. Und das ist immer sehr schwer, wenn man jung ist. Und je älter man wird, desto leichter wird das, Gott sei Dank.
Eins Ihrer ersten Engagements, habe ich gelesen, war in der Rocky Horror, in der Rocky Horror Show. Wer waren Sie? Nicht Frankenförter, vermute ich.
Nee, ich war der Nerd, ich war Brad. Ja, ja, das war sehr lustig, das war eine sehr lustige Zeit. Das war direkt nach der Schule und das war so eine Tournee. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir können nicht alles aufzählen, was Sie schon gemacht haben. Ein paar Kinofilme habe ich schon aufgezählt, aber wir müssen natürlich die Erfolgsserie auch erwähnen, Doctor's Diary, die Arztserie. Nach 3 Staffeln war dann Schluss. Waren Sie dann eigentlich ganz froh, weil ich denke dran, Sascha Heen ist noch jahrzehntelang als Herr Brinkmann angesprochen worden. Waren Sie ganz froh?
Na, das Schöne bei Doctor's Diary ist, dass wir selber mehr oder weniger entscheiden konnten. Und nach der 3. Staffel, da haben sie sich bekommen. Und da hatte man das Gefühl, jetzt ist es eigentlich auserzählt. Klar hätte man noch was erzählen können, aber irgendwie war es schön. Und das lag ja auch daran, dass das Bora Daktekin das gemacht hat, der jetzt Fuck You Goethe gemacht hat. Das hängt ja auch noch sehr von ihm und von seiner Fantasie ab. Und da muss man schon auch was zu erzählen haben für die Figuren. Und vielleicht gibt es ja noch mal was irgendwann.
Wäre ein Kinofilm denkbar oder ist das dann doch schon zu lange her, die Serie?
Ich glaube schon, dass das denkbar wäre. Also es gibt, man wird auf jeden Fall immer noch wahnsinnig viel drauf angesprochen.
Ich habe schon gesagt, Sie spielen nicht nur, Sie schreiben auch Drehbücher, führen auch Regie. Bei Jesus liebt mich haben Sie, glaube ich, alles 3 gemacht. Sind Sie nicht ausgelastet?
Doch. Doch, ich bin ausgelastet. Aber es macht halt auch einfach Spaß. Ja. Witzigerweise ist es nie, nicht einmal habe ich die Regie gemacht, weil ich jetzt gesagt habe, ich will unbedingt Regie machen, sondern es ist eigentlich eher so, halb zog sie ihn, halb sank er hinten. Also man wird immer so ein bisschen reingezogen, weil man hat das Buch geschrieben und dann sagen die anderen, komm jetzt, wir wollen es auch gerne so haben, wie es jetzt geschrieben ist und hast du Lust, das zu machen und dann macht man es halt und hat, weil man vergessen hat, wie viel Arbeit es ist.
Wie ist das denn jetzt mit Ihren Büchern, wenn Sie die rumschicken? Sagen die Produzenten dann, Mensch, das ist vom Fitz, jo, das machen wir?
Ja, momentan ist es eher so rum, dass ich mit Produzenten ausmache, dass wir einen Film schreiben. Also der hat von Anfang, der ist okay, verkauft, bevor ich ihn geschrieben habe. Also es ist eher so, dass man zusammen halt was plant und das dann schreibt.
NDR 1 Niedersachsen. Stars am Sonntag.
Heute mit Carsten Thiele und mit Florian David Fitz und ich bin sicher, um dieses Gespräch heute beneiden mich in diesem Moment tausende Frauen vom Radio und ganz sicher auch ein paar Männer und ich kann allen sagen, ja, er sieht auch ungeschminkt so gut aus wie im Fernsehen und im Kino. Können Sie in München eigentlich in Ruhe in Cafés gehen oder ins Restaurant, ohne dass am Nachbartisch getuschelt wird?
Also erstmal haben Sie jetzt vergessen, dass ich gerade einen Schnauzer habe und das wahrscheinlich dem...
Auch das tört manche Menschen an.
Und ja, natürlich kann man noch ungestört ins Café gehen. Man muss halt nur, ja, man muss so einen Instinkt dafür entwickeln, wann man sich zum Café hindreht und wann man sich wegdreht.
Ja, aber wir sind ein Alter, wir sind ein Jahrgang. Sie sehen ungefähr, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre jünger aus als ich. Wie halten Sie sich so fit und so jung?
Das stimmt doch gar nicht. Das müssen jetzt die Zuschauer selber, da muss jetzt ein Bild gepostet werden.
Wir machen leider noch ein Foto, stellen wir auf die Internetseite. Ja, haben Sie irgendwas, was Sie tun, abgesehen davon, dass Sie Sport machen?
Ich schlafe nachts von der Decke hängend und stecke meinen Kopf in Formaldehyd. Das ist das Einzige. Aber es hilft.
Nächste Woche Donnerstag, am 21. Dezember, läuft in der ARD ein neuer Fernsehfilm mit Florian David Fitz. Erich Kästner und der kleine Dienstag heißt der Film. Erzählt wird die Geschichte vom Schriftsteller Erich Kästner und von dem 7-jährigen jungen Hans, der total auf Kästners erstes Kinderbuch abfährt, Emil und die Detektive. Und eines Tages steht der kleine Hans bei Erich Kästner vor der Tür und der Schriftsteller ist erstmal total genervt von dem Jungen.
Ich fand das an dem Buch total spannend, weil je näher man Kästner kommt, desto mehr hat man den Eindruck, dass Kinder aus Papier ihm ein bisschen lieber waren als Kinder aus Fleisch und Blut.
Das war ja sein erstes Kinderbuch. Eigentlich war er ja sehr politisch und hat eigentlich nur für Erwachsene bis dahin geschrieben.
Alle haben Kästner als älteren Herrn, als Märchenonkel der Nation in Erinnerung und wir zeigen ihn in der Zeit, wo er einfach jung war. Und da war er tatsächlich ernsthafter Literat, war berühmt durch seine Gedichte, hatte richtige Groupies. Und seinen Roman Fabian, der sehr radikal ist, auch für heutige Zeiten noch, und hatte gerade mal ein Kinderbuch geschrieben, als es anfängt.
Die beiden freunden sich dann an, der junge Hans und Erich Kästner. Der Junge bekommt dann auch die Rolle des kleinen Dienstags in der Ufa-Verfilmung, deshalb auch der Name, sein Spitzname. Dann kommt die NS-Zeit, in der Kästner eigentlich nicht emigriert, obwohl er verboten wird als Autor. Hält er dann auch die Freundschaft zu dem Jungen?
Naja, was spannend ist natürlich, Kästner hat ja die Kinder sehr ernst genommen und hat gesagt, ihr müsst für euch selber denken, lasst euch keinen Quatsch erzählen. Und das war natürlich in der Nazi-Zeit nicht mehr opportun. Und der Kleine ist am Anfang der Held auf dem Schulplatz, weil er Autogrammkarten von Kästner hat und später muss er die verstecken und muss sogar die Bücher auf dem Speicher verstecken, weil das brandgefährlich ist, überhaupt noch was von Kästner zu haben. Und spannend ist natürlich, wie wächst ein Kind, das mit dieser kästnerschen Moral aufgewachsen ist, in diese Zeit herein? Und wie behauptet sich jemand, der diese Moral selber aufgestellt hat, der Kästner, wenn er Stück für Stück beschnitten wird und erst in die innere Immigration geht und dann später mehr und mehr Probleme bekommt, überhaupt noch zu überleben oder auch moralisch zu überleben?
Ich durfte den Film schon sehen und mir hat er deshalb gefallen, weil er erstens nicht so mit der Nazi-Keule kommt. Man fühlt sich nicht 90 Minuten beklommen oder so. Und zweitens natürlich, weil es um die Kinderbücher geht. Man sieht die Illustrationen auch. Was hat Sie gereizt an der Rolle? Haben Sie eine Verbindung zu Kästner?
Also wir alle haben eine Verbindung zu Kästner, glaube ich. Es gibt wahrscheinlich kein Kind, das in Deutschland aufwächst, ohne Verbindung zu Kästner. Spannend ist eher für mich, diesen Säulenheiligen da runterzuholen und zu erzählen, als der ein junger Mann ist. Ich fand die Geschichte wahnsinnig berührend. Das ist eine echt schöne Geschichte, die fast ein bisschen so ist, als sei sie von Kästner und würde nicht nur von Kästner handeln.
Man lernt ihn auch, Sie haben es schon gesagt, man hat ihn eigentlich so als Märchenonkel im Kopf, man lernt ihn so als jungen, wilden, ja, Frauenhelden kann man sagen, als Intellektuellen kennen. Gibt es auch eine Botschaft?
Also mit Botschaften muss man sich immer zurückhalten, wenn sie so offensichtlich sind. Also ich glaube, wenn man aus diesem Film rauskommt, hat man auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Gefühl. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie Schulfernsehen und man soll mit einer Botschaft rausgehen. Ich finde es erstaunlich, und das ist mir erst nachher aufgefallen, und das war auch sicher nicht so gedacht, als der Film geschrieben wurde, weil das lief ja schon 9 Jahre davor, wie sehr sich die Parallelen aufweisen jetzt manchmal. Also das finde ich, das hat mich schockiert, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen.
Die Geschichte dieser besonderen Freundschaft zwischen Erich Kästner und dem kleinen Dienstag können Sie am 21. Dezember in der ARD erleben. Um 20.15 Uhr geht's los nach der Tagesschau.
Wir sind fast am Ende und Elmo ist auch ruhig geblieben. Ne? Das ist ein wohlerzogener Hund. Oder haben Sie ihm was gegeben?
Ja, steht unter Drogen. Nee, jetzt ist er gerade aufgestanden. Er hat hier ein Schweineohr, aber das hat ihm nicht gefallen.
Elmo, danke fürs leise sein. Florian David Fitz ist heute zu Gast bei Stars am Sonntag auf NDR 1 Niedersachsen. Jetzt haben wir noch gar nicht über Ihr Privatleben gesprochen und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sie das auch äußerst selten tun.
Ja, aber man braucht ja einfach nichts dazu zu sagen.
Ich respektiere das auch, aber ich habe zum Beispiel, ich versuche herauszukriegen, was ich rauskriegen kann. Sie sind auch nicht so der Facebooker, ne? Ich glaube, in den letzten Monaten so 5 Einträge oder so.
Ja, scheiße. Ja, ich müsste der Braver sein. Ja, 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 okay, ich poste gleich was jetzt.
Auch wenn Sie es selber nicht tun, sehen Sie das kritisch? Also die ganze Social-Media-Sache und was so sich verändert hat in den letzten 3 bis 5 Jahren?
Was schön ist, dass wir halt die Leute direkt erreichen können. Das ist ja auch was Schönes und das ist auch ja, was die Leute wollen. Auf der anderen Seite habe ich ja immer noch das Gefühl, das ist mein Beruf. Und ich will nicht mein Privatleben zu meinem Beruf machen, weil es ist ja mein Leben. Ja? Und der Beruf ist ein Teil von meinem Leben. Und ich will kein Eigentum sein, kein öffentliches. Und das gestehe ich mir und anderen Leuten zu.
Aber ein bisschen was Privates hat man gesehen, nämlich den Schnäuzer. Deshalb war ich vorhin auch nicht so geschockt, als ich Sie gesehen habe.
Ja, der Schnauzer ist tatsächlich nicht privat. Der ist tatsächlich ausnahmsweise mal eine Rolle.
Sie haben auch einen schönen Satz gesagt zum Thema Privatleben. Die Liebe wird zu Tode gequatscht. Es gibt genug anderes Sinnliches, Erfüllendes, auf dem nicht Liebe draufsteht. Haben Sie dafür ein Beispiel? Was gibt Ihnen genauso viel wie die Dinge, die jetzt alle gerne wissen würden? Ist das ein gutes Essen? Ist das ja ein guter Film? Ist es natürlich auf jeden Fall. Ist es ein Blick auf einen tollen See?
Alles das. Ja. Die Welt ist voller Sinneserfahrungen und Sinneseindrücke. Und übrigens, Liebe gehört dazu. Ich möchte das überhaupt nicht schmälern. Ich wurde es nur immer wieder gefragt und dann wird das so abendfüllen und man möchte die ganze Zeit reden, aber ist es doch irgendwas, das ist doch, man muss doch nicht die ganze Zeit drüber reden.
Trotzdem ein bisschen allgemeiner gefragt, welchen Einfluss hat Ihr privates Umfeld, auch Ihre Freunde auf Ihre Karriere? Sind das gute Feedbacker und nehmen Sie die dann auch ernst?
Ja, also weiß nicht, ob sie Einfluss haben. Sie haben Einfluss auf mich als Menschen. Ja, sie sind mein normales Leben und es ist mir halt sehr, sehr wichtig und deswegen schütze ich das so, dass ich ein normales Leben führe. Schau dir mal so einen George Clooney oder wie auch immer an. Die laufen von der Tiefgarage durch die Hintertür ins Hotel rein, sind im Hotelzimmer, können nicht rausgehen, das ist ein sehr limitiertes Leben. Und ich möchte mir halt mein Leben ein bisschen größer bewahren.
Dann dürfen Sie jetzt zum Schluss noch mal ganz groß denken. Wenn Sie mal so richtig rumspinnen dürfen, Sie dürfen es selber schreiben, Sie dürfen es selber spielen, Sie dürften auch gerne selber Regie führen. Was würden Sie ins deutsche Kino bringen?
Also da fehlt mir tatsächlich jetzt wirklich die Spontanität und die Fantasie, sorry. Da bin ich jetzt ein schlechter Interviewpartner.
Ja, wie wäre es mit einem schönen, guten, bodenständigen und trotzdem geistreichen deutschen Musikfilm? Dann könnten Sie auch noch singen, dann müssten Sie nicht nur Schauspielern.
Tatsächlich würde ich mir wünschen, und manchmal passiert es ja, dass wir andere Genres ausprobieren können. Ja, mal einen richtig geilen Horrorfilm oder ein Thriller oder sowas, damit wir auch weiter dieses Handwerkszeug benutzen dürfen als Filmemacher. Ja, dazu müsste aber das Publikum ins Kino gehen dafür. Und solche Sachen schauen sie sich halt tatsächlich lieber online an oder im Fernsehen.
Was kommt denn als nächstes? Das Jahr geht zu Ende, 2018 steht an. Gibt es irgendwas, was Sie schon verraten können?
Ich habe dieses ganze Jahr seit Januar mit dem Schreiben selber verbracht. Also habe gar nicht viel anderes gemacht. Und den Film, den machen wir im Ende Januar oder Februar mit Matthias Schweighöfer wieder zusammen. Da heißt 100 Dinge und es geht um zwei Jungs, die alle ihre Sachen wegtun. Also sie haben nicht mal mehr eine Unterhose und müssen mit Null anfangen und dürfen sich jeden Tag eine Sache zurückholen. Und jetzt gerade, deswegen auf der Schnauzer, drehe ich für Sönke Wortmann den Vornamen, basierend auf dem französischen Theaterstück.
Also gut ausgebucht.
Ja, also es ist nicht so, dass ich, das kann ich nicht sagen, dass ich meine Eier schaukel.
Bei uns dürfen Sie alles sagen. Wir sind schon leider am Ende. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für alles Gute, was kommt. Und für alles nicht so Gute, falls was kommt, wünsche ich Ihnen erst recht alles Gute.
Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr schöner Spruch.
Das war Stars am Sonntag mit Carsten Thiele und mit Florian David Fitz. Zum Nachhören gibt es die Sendung natürlich auch bei uns im Netz auf ndr.de/ndr1 Niedersachsen. Wünschen jetzt noch einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche.